klar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Ja, Nordrhein-Westfalen, das Epizentrum der Industrie. Hier spielt die Industrie für die Menschen eine große Rolle. Wir haben einen starken Mittelstand daneben. Aber der Wandel war bis vor kurzem klar vorgezeichnet. Der Kohleausstieg wurde im letzten Jahr mühsam beschlossen. Der Kernenergieausstieg sowieso. Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Die Preise gehen durch die Decke. Die Energieversorgung wird täglich diskutiert. Forderungen nach Embargos verschärfen sich im Moment täglich. Wie halten wir die Versorgungssicherheit in NRW aufrecht? Wie gehen wir jetzt trotzdem die nötigen Schritte mit dem nötigen Sachverstand? Und vor allem, ist das Klima überhaupt noch ein Thema in Zukunft? Über diese Fragen freue ich mich, mit meinem heutigen Gast zu sprechen. Dietmar Brockes. Er ist Sprecher für Energie und für Industrie noch gleichzeitig für die FDP-Landtagsfraktion. Und heute, glaube ich, wichtiger denn je in diesen Zeiten, auch Vorsitzender des Ausschusses für Europa und Internationales. Lieber Herr Brockes, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Ja, ich freue mich auch, Herr Behr.
Lieber Herr Brockes, vielen Dank. Vielleicht stellen Sie sich noch mal kurz vor und dann vielleicht schon mal mit Blick darauf, warum Sie nun schon seit vielen Jahren Energiepolitik machen.
Ja, Dietmar Brockes, ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, komme vom schönen Niederrhein aus Brüggen, direkt an der niederländischen Grenze gelegen. Und ich darf seit 2000 Landespolitik hier in Düsseldorf im Landtag mitgestalten. Ich habe vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht, aber wie gesagt, seit 2000 dann hier im Landtag in Düsseldorf für die FDP-Fraktion tätig. Habe schon einige Positionen durchlaufen dürfen und wie Sie schon richtig sagten, bin ich derzeit Sprecher für Energie- und Industriepolitik in Nordrhein-Westfalen für die FDP-Fraktion. Und den Zusammenhang zwischen Energie und Industrie und die Bedeutung für NRW, glaube ich, brauche ich in dieser Runde hier nicht zu erklären. Und durch die Grenznähe und ist mir das Europa-Thema auch tagtäglich geläufig. Das war auch das erste Fachbereich, mit dem ich hier im Landtag zu tun hatte. Und deshalb freue ich mich, dass ich da auch im Landtag jetzt den Vorsitz im Ausschuss für Europa und Internationales innehabe. Und das ist natürlich gerade in der aktuellen Situation ein sehr schwieriger, aber interessanter Bereich. Wir haben viele Kontakte. Nordrhein-Westfalen spielt eine wichtige Rolle in Deutschland und in Europa. Und da möchte ich eben unseren Beitrag zu leisten. Und in der Tat, wir sehen ja jetzt die Auswirkungen des schrecklichen Angriffskriegs durch Putin auch auf unsere Energieversorgung. Und da kommen beide Themen leider sehr eng zusammen.
Ja, und bevor wir einsteigen in dieses doch natürlich schwierige und ernste Thema, was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn Sie keine Politik machen?
In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren oder wandern mit Hund und Familie. Und ich bin leidenschaftlicher Fußballfan von der einzig wahren Borussia, die natürlich vom Niederrhein kommt. Und darüber hinaus auch aktiver Schützenbruder. Das sind so die Hobbys, die mich beschäftigen, wenn ich dann mal ein bisschen Zeit habe. Also ich bin sehr heimatverbunden und ich glaube, das findet sich auch in meinen Hobbys wieder.
Ich muss jetzt sagen, dass ich Kollegen hätte, die an dieser Stelle das Gespräch jetzt abgebrochen hätten. Zumindest der Teil bei Gelsenwasser, der leidenschaftlicher Dortmund-Fan ist. Aber der andere Teil hätte sich umso mehr gefreut. Das ist der Gelsenkirchener Teil. Und wir haben auch einige Fans vom Niederrhein, muss ich dazu sagen. Wir haben ja da auch viele Freunde und viele Kommunen, die wir da versorgen. Und wir zeichnen uns im Übrigen ja durch große Toleranz aus. Insofern ist jedem seine Meinung dazu erlaubt. Wobei die Bundesliga ja auch schon mal spannender war, ne? Muss ich mal sagen.
Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass natürlich die Bundesliga insgesamt oben auch noch etwas spannender gewesen wäre. Und auch dieses Jahr ist natürlich für Borussia Mönchengladbach nicht unbedingt ein gutes Jahr. Und deshalb hoffe ich, dass wir sie noch zu einem guten Abschluss mit einem einstelligen Tabellenplatz bringen und schauen dann voller Zuversicht, genauso wie in der Energiepolitik, dann wieder nach vorne.
Ich das nur am Rande, um das Fußballthema abzuschließen. Ich habe ja in Köln studiert und da gelebt. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen. Das wäre natürlich dann jetzt noch ein bisschen schwieriger, wenn ich jetzt einige von meinen alten Kollegen aus dem Studium ansprechen würde auf ihre Liebe.
Oh ja. Ja, also ist im Moment nicht so angenehm als Gladbach-Fan, sich mit Kölnern zu unterhalten.
Ja, es war ja viele Jahre andersrum, muss man ja zugeben.
Genau. Müssen wir jetzt auch mal durch.
Genau, das muss ich als Blatt auch mal wenden hin und wieder. Sie haben ja im Moment nicht so wahnsinnig viel Freizeit, nehme ich an. Sie sind mitten im Wahlkampf. Wir hatten das auch schon mal besprochen. Wie findet der Wahlkampf jetzt statt? Ich hatte letztes Jahr relativ viele Bundestagsabgeordnete. Die haben natürlich gesagt, das ist alles relativ merkwürdig, weil das alles im Netz stattfindet und ganz anders, als sie das bisher gewohnt sind. Ist das immer noch so oder ist ein bisschen Normalität eingetreten mittlerweile?
Ja, teils, teils. Also wir haben viele Podiumsdiskussionen, auch die noch digital stattfinden. Bei den Präsenzveranstaltungen ist nicht unbedingt immer sind die Säle gefüllt. Also jedenfalls bei den Podiumsdiskussionen, wo ich jetzt dabei sein konnte. Aber so der Straßenwahlkampf findet wieder in gewohnter Weise statt. Also da sehen wir auch sehr viel Zuspruch auf der Straße. Da macht es mir und meinen Parteifreunden auch sehr viel Spaß, direkt mit den Menschen wieder in Kontakt zu kommen. Wir sind froh, dass es wieder möglich ist und wir werden auch noch einige Veranstaltungen halt draußen durchführen. Und ja, da sehen wir schon auch die Erleichterung bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Es wünschen sich doch ein Großteil, dass jetzt wieder auch Normalität eintritt.
Ist das Thema Corona eigentlich bei den Menschen noch präsent aus Ihrem Eindruck heraus? Oder ich meine, Sie sind jetzt natürlich auch inhaltlich jetzt nicht derjenige, der die Gesundheitspolitik macht, aber man kriegt das ja so mit im Gespräch.
Ja, also klar ist Corona natürlich auch ein Querschnittsthema gewesen, was uns ja auch in allen Bereichen allen anderen Feldern betrifft, insbesondere natürlich auch die Wirtschaft und wenn wir da zum Beispiel auch Gastronomie etc. sehen. Und es ist noch präsent, aber im Moment wird der Wahlkampf schon sehr stark eben durch den Krieg in der Ukraine dominiert. Da würde ich schon sagen, dass auch die landespolitischen Themen so ein bisschen zurückrutschen. Aber auch Corona ist nicht, die Pandemie ist nicht beendet und auch so findet das Thema weiterhin statt. Aber dominierend, glaube ich, ist schon der Konflikt in der Ukraine.
Ich kann dazu bestätigen sagen, dass ich gerade im Rahmen einer interessanten Veranstaltung ein paar Zahlen von einem Umfrageinstitut gehört habe, die sehr aktuell waren, die gezeigt haben, wie sich die letzten Monate die Interessenlagen der Bürger verändert hätten. Insbesondere die letzten 8 Wochen, aber schon im Grunde seit Dezember so ein bisschen. Da ist natürlich, also es war immer ganz oben die Frage der Gesundheitspolitik die letzten 2 Jahre. Außenpolitik hat überhaupt keinen Menschen interessiert. Also jetzt vereinfacht gesagt 5% oder so haben gesagt, Außen ist für mich wichtig. Und Klima lag sogar in der Corona-Zeit noch knapp unter Gesundheitspolitik, auch sehr hoch, immer mit 35-40% der Menschen und ist die letzten 8 bis 10 Wochen gesunken, deutlich unter das Thema Außenpolitik, was sich so eine Schnittmenge bietet. Jetzt braucht man kein besonderer Prophet zu sein, zu wissen, woran das wohl offensichtlich liegen muss. Erleben wir da in der Energiepolitik eine echte Zeitenwende, um mal mit dem Kanzler zu sprechen?
Ja, ich glaube schon. Um vielleicht kurz auch auf Ihre Ausführungen davor einzugehen. Man merkt in der Tat, dass eben sehr schnell sich die Themen verändern in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das, was gestern noch ganz wichtig war, ist übermorgen, wird es schon vernachlässigt. Und das ist ein Punkt, der mich in der Politik sehr beschäftigt. Denn Politik muss eben nachhaltig sein. Und wir dürfen jetzt nicht, auch wenn die öffentliche Wahrnehmung eine andere ist, die Themen von gestern direkt ad acta legen, sondern müssen eben weiter daran arbeiten und uns für die Zukunft halt einstellen, wenn ähnliche Probleme wieder eintreten würden. Also deshalb, man hat ab und zu den Eindruck, dass die Politik auch immer nur kurzfristig reagiert und so. Mir ist sehr daran gelegen, dass wir viel nachhaltiger arbeiten. Und deshalb glaube ich auch, dass jetzt bei der Zeitenwende wir sehr genau hinschauen müssen, welche Veränderungen wir heute vornehmen. Für mich ist wichtig, dass wir absolut ergebnisoffen auch daran gehen und alle Punkte hinterfragen, die jetzt auch notwendig sind und da auch nicht aus ideologischen Gründen einzelne Punkte weglassen. Aber dass wir dann eben auch Entscheidungen treffen, die jetzt nicht einseitig nur aufgrund einer Konfliktsituation, eines Krieges zurückzuführen sind, sondern für mich gehört zur nachhaltigen Politik, dass wir eben auch gerade in der Energiepolitik nach wie vor die Themen Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und eben Umwelt- und Klimaverträglichkeit diesen Dreiklang immer im Auge haben. Und in der Vergangenheit haben wir zu stark, zu sehr rein das Thema Klimaschutz in den Fokus genommen. Wir müssen es immer in dem Dreiklang sehen. Und deshalb, wenn jetzt das Thema Versorgungssicherheit in den Fokus gerückt ist, dann bitte ich darum, aber auch die Bezahlbarkeit und auch die Klima- und Umweltproblematik mit zu berücksichtigen, sodass wir nicht heute Entscheidungen treffen, die wir morgen oder übermorgen schon wieder bereuen und revidieren müssen. Das muss einfach der Anspruch der Politik sein.
Ich habe zur Bezahlbarkeit die Tage einige Ausführungen unseres Vertriebes gehört. Da wurde mir auch schon so ein bisschen anders, wenn man sich den, die spielen natürlich auf den Endkundenvertrieb an, da kommt es bei den Menschen an, aber im Handel ist es teilweise schon so. Da waren die Unterschiede, spielten sich ab Strom 300% Steigerung dauerhaft, Kohle etwas mehr noch 350, Gas 450%. Und das jetzt kein Tagespeak, unabhängig von so Nachrichten wie gestern, dass Bulgarien und Polen nun ein Gasembargo bekommen. Da schießt natürlich der Preis dann nochmal hoch, aber pendelt sich dann auf solchen Liegen ein. Da kommt etwas auf uns zu, als Branche und auch als Gesellschaft. Das kann einen ja nicht kalt lassen.
Nein, in der Tat. Und da müssen wir jetzt wirklich auch schauen, wie wir dem begegnen. Und wir haben ja auch gerade in Deutschland immer schon sehr hohe Energiekosten und Energiepreise gehabt, die in Teilen eben nicht nur oder eben nicht von den Lieferbedingungen abhängen, sondern durch unsere Steuern und Abgabenlast. Und da haben wir als Liberale ja schon länger auch das angesprochen, dass wir da besser werden müssen, dass wir eben auch als Staat unseren Beitrag zur Senkung beitragen. Und insofern finde ich es auch gut und richtig, dass wir jetzt endlich die EEG-Umlage abschaffen, denn das ist wirklich auch eine Belastung gewesen. Deren Abschaffung haben wir als Liberale ja über viele Jahre schon gefordert, waren da meistens alleine. Und jetzt kommt es. Und so müssen wir auch in den anderen Bereichen schauen, dass der Staat sich zurücknimmt, denn wir müssen zum einen schauen, dass auch wirklich für jeden einzelnen Bürger die Energieversorgung, die Wärmeversorgung bezahlbar bleiben oder eben auch jetzt wieder werden. Und ebenso wichtig eben auch für die Industrie, dass wir hier wettbewerbsfähig bleiben. Und deshalb müssen wir wirklich schauen, wie wir jetzt auch Alternativen möglichst schnell umsetzen, um da auch die Abhängigkeiten zu beseitigen. Denn gerade wenn man einseitige Abhängigkeiten hat, führt das natürlich eher zu höheren Preisen.
Also wir sind jetzt gerade in der Aufnahme zu dem Punkt, dass die EEG-Umlage jetzt abgeschafft wird. Es gibt ja ein Entlastungspaket auch der Bundesregierung. Da sind auch solche Dinge drin wie befristete ÖPNV-Absenkung auf 9 Euro. Also alles Dinge, die auf diese Bezahlbarkeit einzahlen sollten. Jetzt haben wir natürlich auch die schon angesprochene Frage der Embargos im Moment natürlich im Raum. Allgegenwärtiges Thema. Wir sind natürlich sehr dynamisch im Moment zeitlich. Trotzdem kann man es ja nicht wegdiskutieren. Jetzt am 29.04. ist es so, ein Kohleembargo ist im Grunde beschlossen, was russische Kohle betrifft, mit Zeitschiene 4 Monate. Ein Ölembargo ist aus meiner Sicht in Reichweite. Es gibt 2-3 Dinge, die wohl noch da rechtlich geregelt werden müssen. Auch sehr schwierige Konstruktionen, aber sollten die beiden Raffinerien ein Stück weit da entlastet werden, sage ich mal, in Form des Energiesicherungsgesetzes, dann scheint mir das auch auf dem Weg zu sein, Fragezeichen. Bliebe aber natürlich das Gas, was uns auch alle umtreibt. Und passt ein bisschen zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, mit Umfragen und mit öffentlichen Bildern. Der Druck ist natürlich berechtigterweise hoch. Die Bilder sind schrecklich. Wie beurteilen Sie das? Wie stehen Sie zu dem Thema Embargo und insbesondere Gasembargo?
Ja, vielleicht auch noch mal kurz zu den Entlastungen, die Sie ja zu Recht ansprachen. Ich finde es sehr gut und richtig, dass das Entlastungspaket 2 jetzt auf dem Weg ist und dann eben auch die Energiesteuer auf Kraftstoff gesenkt wird, ebenso die Energiepauschalen dann ausgesprochen werden und die weiteren Erleichterungen, weil, wie gesagt, wir müssen da wirklich jetzt schauen, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern wieder Luft geben und dass die Energie wieder in Bereiche kommt, wo sie auch eher bezahlbar ist. Mhm. Beim Embargo sehe ich es auch als richtig an, dass wir uns jetzt nach Alternativen für die Kohle und auch für das Öl umsehen. Dort gibt es Alternativen. Es gibt alternative Bezugsquellen und das ist auch, was dann die Nutzung und die Infrastruktur, die man dafür braucht, relativ unkompliziert dort zu wechseln. Also deshalb sollten wir an den Stellen auch wirklich den Druck auf Putin weiter erhöhen und hier nach schnellen Lösungen suchen. Mhm. Beim Gas ist die Situation leider eine völlig andere, weil wir hier eine extrem hohe Abhängigkeit ja von über 50% von russischem Gas haben, dass wir über die Pipelines beziehen. Und hier sind die Alternativen nicht direkt in den nächsten Wochen und Monaten zu finden. Das liegt eben auch an der fehlenden Infrastruktur. Wir haben 2 LNG-Terminals in Deutschland, der dritte ist im Bau. Wir brauchen dort deutlich mehr, um dort einen Wechsel dann auch zu beziehen. Und ich habe mir dann auch erklären lassen, dass es auch von der Qualität des Gases auch noch einen Unterschied macht. All das sind Punkte, die müssen wir bedenken. Und wir haben in den vergangenen Jahren unsere Abhängigkeit dort extrem ausgebaut. Und das in einer Situation, wo wir ja aus Kohle und Kernkraft aussteigen, zu den Erneuerbaren hinwollen und Erdgas sollte die Brücke dort drüber sein. Und diese Brücke hätte man nicht so einseitig, das muss die Erkenntnis der Situation jetzt sein, hätte man nicht so einseitig allein auf russischem Gas aufbauen dürfen. Deshalb müssen wir jetzt schauen, dass wir die Brücke auf beiden Seiten verkürzen, dass wir überlegen, welche Möglichkeiten haben wir, um jetzt auch die Alternativen, ob wir die Kernkraftwerke noch etwas länger am Netz lassen können, ob wir Kohlekraftwerke nicht stilllegen, sondern in die Sicherheitsreserve führen und eben auch, wie wir auf der anderen Seite die Erneuerbaren schneller ausbauen, als das bisher der Fall ist. So, aber wie gesagt, diese Brücke müssen wir verkürzen, aber wir können es uns nicht leisten, aus ein Gasembargo vorzunehmen. Da wäre wirklich die Situation so, dass wir uns selbst dort mehr schaden als dem Aggressor und das würde uns nachhaltig treffen. Es wäre mehr oder weniger, würde Herr Putin sich sogar freuen, wenn dann die Wirtschaft in Deutschland in eine tiefe Rezession fallen würde mit Arbeitsplatzabbau und er würde sich dann sicherlich da sogar noch freuen oder hätte in Teilen auch sein Ziel erreicht. Diese Freude sollten wir ihm nicht leisten. Wie gesagt, ich stehe 100% zur Solidarität zur Ukraine und wir stehen an dem Land und wir wollen, dass sie diesen Krieg, um es auch klar zu sagen, gegen Russland gewinnen. Aber ein Gasembargo würde aus meiner Sicht dem Ganzen eher schaden.
Ja, wir hatten jetzt die Tage in unserem Beirat, da hatten wir einen Gastredner, und zwar den ehemaligen deutschen Botschafter in Russland, das ist der Rüdiger von Fritsch, und der hat ein paar Dinge gesagt, die mir auch so in der Form nicht klar waren, aber das war natürlich sehr spannend zu dem Thema. Natürlich ist diese Embargo-Frage eine sehr schwierige, was natürlich aus seiner Sicht auch falsch ist, ist die Argumentation, damit finanziere man den Krieg jetzt. Das wäre nicht der Fall, denn dieser Krieg, so makaber es klingt, ist relativ günstig, stand jetzt noch für ihn. Es geht nur um Sold und um Sprit. Ansonsten ist ja die Infrastruktur da. Aber mittelfristig sei es natürlich schon so, dass das System auch viel von dem Geld lebt, weil Bestechung ein sehr großes Thema wäre. Also eine Säule dieses russischen Systems oder des putinschen Systems wäre schon, dass Probleme immer mit Geld zugeschüttet werden innenpolitisch und die Leute dadurch ruhig gestellt ein Stück weit. Also man kann nicht sagen, dass das nichts miteinander zu tun hat und dass man da mit den Geldhahnen, dass der egal ist, mit dem Krieg nichts zu tun hat. Aber man kann natürlich auch nicht sagen, jeder Schuss wird jetzt gegenfinanziert. Es ist doch ein bisschen komplexer, als man so denkt. Was er nur auch auf jeden Fall gesagt hat, ist, es muss sehr klar gemacht werden, es muss einem klar gemacht sein, dass der Krieg von russischer Seite nicht verloren gehen wird, also um jetzt das Wording von Ihnen mal zu nehmen, weil sich also eine als Niederlage nach Hause zu kehren, sich ein Putin schlicht auch innenpolitisch nicht leisten könne. Dazu wäre er zu weit gegangen und dafür gäbe es zu viele Hardliner, die diese Doktrin vertreten, dass man dort Landgewinne braucht und so. Also schwierige Situation, die noch Ewigkeiten gehen kann, wenn der Knoten nicht durchschlagen geht, aus seiner Sicht. Teilen Sie das?
Ja, und deshalb, wie gesagt, ich habe auch die Informationen, dass eben da auch noch Finanzreserven da sind. Also deshalb nicht jeder Euro, der heute eingenommen wird, direkt in die Kriegskasse fließt und ausgegeben wird. Also deshalb, wir müssen uns einfach leider darauf einstellen, dass die Aggressionen noch länger anhalten werden. Sie haben es ja völlig zu Recht geschildert, dass Putin sich innenpolitisch eine Niederlage dort eben auch nicht leisten kann, leisten will. Und deshalb glaube ich, ist es eben gerade auch wichtig, dass nur ein starkes Deutschland kann letzten Endes der Ukraine helfen gegen die russischen Aggressionen, um ihn zurückzudrängen. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir unsere Wehrhaftigkeit auch erhalten. Und wenn wir hier in einer Rezession und in Massenarbeitslosigkeit hineinfallen würden, dann glaube ich, würde es dem Aggressor Putin in die Karten spielen. Mhm. Und deshalb teile ich das, also dass wir uns hier, wir müssen hier sehr vorsichtig vorgehen, den Druck, soweit es geht, erhöhen, aber und fest auch an der Seite der Ukraine stehen. Aber an diesem Punkt muss man die Gesamtverantwortung sehen und langfristig denken, nicht kurzfristig.
Den Punkt hat er übrigens auch ausdrücklich geteilt. Also er war sehr, sehr eindeutig positiv, was die Handlungen der Bundesregierung gerade betrifft. Dass das bisher der absolut richtige Weg sei und dass eben sich nur diese Frage mit der Energieembargo stellt, was man eben aber auch in dieser Form schlicht beantworten müsse. Auf der anderen Seite hat er auch das Thema Europa sehr positiv angesprochen. Er meinte, er kannte sich in Russland sehr aus und war der festen Auffassung, dass, ich sag mal, die russische Führung im Moment überrascht gewesen sein müsse über die Geschlossenheit, mit der Europa aufgetreten ist vom ersten Tag an. Als Ausschussvorsitzender von Europa haben Sie da sicherlich eine Meinung zu. Ist das eher eine Entwicklung, die jetzt mal zur Abwechslung Europa sehr positiv dastehen lässt? Auch oft gescholten?
Ja, also ich sehe, dass Putin halt hier genau das Gegenteil von dem erreicht hat, was er eigentlich wollte. Er hat in der Vergangenheit auch häufig europäische Kräfte gegeneinander ausgespielt. Und wir haben dieses Spiel dann auch in Teilen mitgemacht. Und was wir jetzt erleben, ist eben diese klare Geschlossenheit der Europäischen Union, einheitliches Handeln. So, und deshalb bei allem Furchtbaren, was da im Moment geschieht, das kann man jetzt wirklich auch als positiven Punkt dem Konflikt abgewinnen. Europa ist näher zusammengerückt. Und das ist eben auch ein Punkt, der freut mich, dass wir eben hier weiter zusammenfinden. Und das ist auch ein Punkt, den ich weiter vorantreiben möchte. Und wir haben hier in Nordrhein-Westfalen, wir sind ja nicht wie der Bund außenpolitisch großtätig. Aber wir haben Partnerschaften in Europa. Wir haben zum Beispiel das regionale Weimarer Dreieck, wo die Region Hauts-de-France in Frankreich, Schlesien in Polen und Nordrhein-Westfalen eng zusammenarbeiten. Und das zeigt sich eben gerade jetzt in den Tagen. Ich durfte vor einigen Wochen den Marschall der Woiwodschaft Schlesien treffen und die eben zwar nicht direkt an die Ukraine grenzen, aber natürlich wie ganz Polen als erstes Aufnahmeland für sehr, sehr viele Flüchtlinge da war. Und wir haben über die Solidarität, die wir uns gegenseitig ausgesprochen haben, auch ganz konkret darüber gesprochen, wie man sich da untereinander auch helfen kann. Ja, und wie gesagt, gerade auch zu Polen war es vielleicht in der Vergangenheit nicht immer leicht oder gerade auch, wenn Sie jetzt die rechtskonservative, rechtsextrem wirkende Peace-Partei sehen. Umso wichtiger ist eben dann jetzt auch hier diese Brücken dann zu nutzen. Und es ist gut, wenn man da schon vorgearbeitet hat. Wir haben andere Partnerschaften, gerade auch hier im grenznahen Bereich, also dass wir mit den Benelux-Ländern eng zusammenarbeiten. Das hilft sehr und wir müssen eben weiter schauen, dass wir Europa enger zusammenbauen. Und das geschieht nicht allein in Brüssel, sondern das muss in den Kommunen in den Regionen geschehen. Und deshalb ist es auch für mich eine sehr spannende und interessante Zeit. Und ich tue da meinen Beitrag, um Nordrhein-Westfalen auch hier nach außen verantwortungsvoll zu repräsentieren.
Jetzt ist ja Nordrhein-Westfalen, wie schon so oft in der Energiepolitik, auch so ein Schmelztiegel oder so ein Versuchslabor für die gesamte Energiepolitik. Also sehr, sehr industrielastig. Zwar sitzt die BASF jetzt nicht in NRW, die im Hauptfokus der Diskussion ist, auch der Kritik im Moment in Sachen Industrie und Gasembargo, aber natürlich ein Großteil der anderen Industrie. Und wir haben natürlich die Braunkohle-Thematik, die wir neben der Steinkohle hier im Ruhrgebiet, die manchmal so ein bisschen vergessen wird, natürlich jetzt auch schon eigentlich klar abgewickelt haben und die jetzt nochmal neu überdacht worden ist seit 8 Wochen. Zumindest die Frage, wie man jetzt mit den Ausstiegsdaten umgeht. Ich hatte die Tage den André Stinker hier bei mir bei Glas klar, den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, und der hat bei mir das Folgende gesagt.
Also ich mache mir schon Sorgen, weil der ein oder andere versucht ja jetzt, die Situation in der Ukraine gegen Klimaschutz und Ökologie auszuspielen. Das ist, finde ich, nicht gerechtfertigt. Wir haben ja nach wie vor trotz des Krieges die Situation, dass wir das Klima schützen müssen. Das 1,5-Grad-Ziel ändert sich ja nicht. Und wir müssen ja dafür sorgen, dass nach wie vor Fluchtursachen bekämpft werden, dass Erneuerbare ausgebaut werden.
Herr Brockes, das war damals noch eine klare Ansage in die ein oder andere Diskussion, die es dann schon, ich glaube, im Landtag auch schon gegeben hat. Ging es mehr um Landwirtschaft, aber das lässt sich ja Energiepolitik auch übertragen. Was glauben Sie jetzt? Wie sieht jetzt die Energieversorgung in den nächsten Monaten und Jahren aus?
Also ich glaube, dass es eben gerade auch durch den Konflikt, und er hat nun mal auch Auswirkungen auf die gesamte Energiepolitik, dass wir eben noch schneller gucken müssen, dass wir zu den erneuerbaren Energien kommen. Mir ist dabei aber auch wichtig, dass wir bei den Erneuerbaren auch die gesamte Bandbreite nutzen. Also neben Wind, Off- und Onshore, bei der Photovoltaik auch uns viel breiter aufstellen, von Agri-PV über Floating-PV, PV auf Dächern und an Wänden, gerade in so Ballungsregionen ist das ja ein Riesenthema, aber auch, dass wir bei der Wärme zum Beispiel auf das Thema Geothermie gehen, dass wir die Wasserkraft stärker nutzen, aber auch Grubengas und Abwässer zum Beispiel auch für die Wärme nutzen. Also das, und da müssen wir schneller werden. Da gibt es jetzt erste Ansätze durch das Osterpaket der Bundesregierung. Da würde ich mir noch einiges mehr wünschen, gerade zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, weil das ist in der Tat das Riesenproblem. Also das sind alles Schritte, die wir jetzt einleiten müssen, damit wir schneller zu den Erneuerbaren kommen. Wir haben aber jetzt die Situation und wir müssen uns leider darauf vorbereiten. Ich hoffe, dass das nicht eintritt. Aber falls Putin das Gas abstellen sollte, dann müssen wir hier schauen, dass wir Alternativen haben, dass wir eben das Gas, was wir im Moment zur Stromerzeugung benötigen, das zurückfahren, sodass eben auch der Industrie weiterhin noch ausreichend Gas zur Verfügung steht. Und da sind dann die Alternativen aus meiner Sicht eben sowohl, dass wir überlegen, ob wir den Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie nochmal etwas schieben. Also ich rede bewusst von schieben. Wir haben 3 Kernkraftwerke, die dieses Jahr vom Netz gehen sollten. Da gibt es natürlich ein paar Hausaufgaben, die dann geklärt werden müssten, aber das würde uns Luft geben, um eben bei der Stromgewinnung auf Gas eher zu verzichten. Und genauso ist es bei den Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken. Ja, Steinkohle sind wir selbst schon vor einigen Jahren ausgestiegen, aber wir haben natürlich noch einige Steinkohlekraftwerke, die auch mit Importkohle betrieben werden. Da haben wir ja eben auch schon festgestellt, dass es da Alternativen auch zu russischer Kohle gibt. Und genauso bei der Braunkohle, wo eben auch 3 Blöcke dieses Jahr vom Netz gehen sollen, sollten wir uns die Flexibilität erhalten, diese zumindest in die Sicherheitsverwahrung zu nehmen, also dass sie eben nicht ganz abgeschaltet werden, sondern notfalls genutzt werden können. Und wir haben ja bei dem Ausstiegsbeschluss aus der Braunkohlenverstromung der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung uns die Zeitpunkte ausgeguckt, wo wir überprüfen, wie lange wir das noch brauchen, wie lange wir die Braunkohle noch brauchen. Und diese Zeitpunkte sind jetzt für mich noch wichtiger geworden. Und deshalb, hier müssen wir jetzt wirklich um den nächsten Winter und den übernächsten zumindest sicher zu erreichen. Mhm. Ich hoffe, dass wir dann bis dahin schon klarer blicken können, dass hoffentlich der Krieg vielleicht dann auch schon zu Ende ist. Aber bis dahin müssen wir auf jeden Fall jegliche Ideologie zur Seite legen und ganz offen an die Frage herangehen, wie können wir die Versorgungssicherheit gewähren, auch im Worst Case.
Ja, das hatte ich noch gar nicht richtig gesehen. Das war ja im Kohleausstieg ohnehin vorgesehen, dass es für die Sicherheit der Versorgung solche zeitliche Blöcke gab, an denen man sich das anguckt. War das 2030 oder 2032? Das war doch sowieso Anfang der 30er Jahre irgendwann. Ne?
Nein, wir haben,
das wäre ja eine politische Argumentation sogar für Ihren Koalitionspartner im Bund, der natürlich da jetzt gerade einen Stresstest durchmacht.
Ja, also wir haben im Kommissionsbeschluss 2023, 26 und 29 die Zeitpunkte, wo wir schauen, ob der Fahrplan so passt, wie er festgelegt wurde. Und deshalb also die sogenannte Revisionsklausel. Und das ist dann im nächsten Jahr. Und ich glaube auch gerade 2026 wird ein wichtiger Zeitpunkt sein. Nordrhein-Westfalen geht ja bei dem Braunkohlenausstieg voran. Also wir bisher ist unser Fahrplan ja, dass wir zumindest 2/3 der Braunkohle bis Ende dieses Jahrzehnts abgeschaltet haben. Die Ampelkoalition, die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, idealerweise schon bis 2030 komplett rauszugehen. Und da glaube ich, spätestens 2026 ist der Zeitpunkt da, wo wir darüber relativ verlässlich reden können. Es ist eben auch so, dass das System Braunkohle nicht so flexibel ist wie Gas oder Steinkohle, weil natürlich die Tagebaue damit dranhängen und wir dort eben auch, was die anschließende Rekultivierung angeht, einen längeren Vorlauf benötigen, als es bei den anderen Energieträgern der Fall ist.
Also müsste man aber wahrscheinlich vor 2026, muss man ja solche Entscheidungen, die anstehen, jetzt relativ kurzfristig treffen. Bei den Braunkohleblöcken hatten Sie ja gesagt, dieses Jahr sollten 3 rausgehen. Das läuft auf die Sicherheitsverwahrung oder Sicherheitsbereitschaft, ist, glaube ich, der Begriff aus dem Energiewirtschaftsgesetz, dann ja hinaus. Aber wenn man die einmal zugemacht hat oder die Tagebau rückgebaut hat, dann ist das nicht mehr so leicht, die wieder zu öffnen, wenn ich sie richtig verstehe.
Ja, korrekt. Also da ist es dann auch wirklich so, ähnlich wie bei einer Steinkohlezeche, wenn die dann einmal eingestellt ist, wird man sie nicht wieder anfahren können. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt die nächsten 2 Winter sozusagen hier auf Sicht fahren und uns alle Optionen offen halten, weil wir, wie gesagt, so schnell jetzt nicht vom russischen Gas wegkommen. Die 2 Jahre müssen wir auf der anderen Seite sinnvoll nutzen, um den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen und eben auch über LNG-Terminals Alternativen zum russischen Pipeline-Gas aufzubauen.
Ich habe dazu 2 recht aktuelle Umfragen, weil wir auch die Janina Mütze von CW da hatten, das hatte ich, glaube ich, erzählt. Und die hat Umfragen zur Energie gemacht. Und zwei Dinge haben mich doch echt überrascht, was sie erzählt hat. Also Bürgerbefragung sehr, sehr aktuell. Das eine war die Frage, also ich lasse es immer unkommentiert mal stehen. Das eine war, es wurde die Frage gestellt, ist es Ihnen wichtiger, den Ukraine-Krieg zu beenden oder die Energieversorgung in Deutschland zu sichern? Und da war das Ergebnis ziemlich genau pari pari. Man kriegt in der Öffentlichkeit manchmal den Eindruck über die Medien, als ob 90% der Menschen jetzt zwingend diesen Ukraine-Krieg beenden wollen, sage ich mal, für alle Kosten, die sie selber tragen können. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Also es ist schon vielen Menschen, kann man jetzt bewerten, wie man will, aber auch mindestens genauso wichtig, selber nicht ganz hart am Geldbeutel getroffen zu werden. Das war natürlich geschichtet nach Einkommen. Also hier, die mehr Geld haben, sind eher bereit, auch mehr zu bezahlen, wie das natürlich immer der Fall ist, logischerweise. Aber im Schnitt war das so 50-50. Und die zweite Umfrage, die fand ich noch spannender, da wurde nach dem Kernenergieausstieg gefragt. Und das hätte ich ja vor 2-3 Monaten nie gedacht. Aber also die Menschen wurden befragt, würden sie den Kernenergieausstieg verschieben nach hinten? Antwort: 70% würden sagen ja im Moment. 70% der Menschen in dieser Umfrage haben gesagt, Atomausstieg verschieben. Das hätte man sich ja vor ein paar Wochen, also wer das prognostiziert hätte, der wäre für verrückt gehalten worden. Das ist aber schon spannend und manchmal ist die mediale Debatte nicht genau das, was die Menschen so tatsächlich denken, habe ich so den Eindruck. Es sind vielleicht auch Zahlen, die für sie ganz spannend sind, es sei denn, sie kennen die alle schon.
Nein, in der Tat ist das sehr interessant. Ja, und bei der Kernenergie, glaube ich, haben wir auch in der Vergangenheit sehr übertrieben reagiert. Ich glaube, heute würden mir auch viele zustimmen, dass es besser gewesen wäre, wir wären erst aus der Kohleverstromung ausgestiegen und dann aus der Kernenergie, weil wir in Deutschland nun mal die sichersten Kernkraftwerke weltweit haben. So, und wir haben damals überreagiert, da war auch die FDP leider nicht unbeteiligt daran, aber Deutschland ist als einziges Land weltweit aus der Kernkraft ausgestiegen und andere Länder steigen sogar ein. Keine Sorge.
Frankreich baut 6 neue Meiler.
Bitte?
Frankreich baut 6 neue Meiler, habe ich jetzt gelesen.
Ja, so. Ich glaube, da fehlt auch die gesellschaftliche Akzeptanz aber noch für. Aber wir sollten jetzt wirklich vernunftorientiert hier handeln und eben den Ausstieg nicht absagen, sondern erst uns hier 2-3 Jahre Luft geben, um dann zu sehen, ob wir auch ohne sie auskommen. Und um auf die andere Frage einzugehen, dass eben die Frage der eigenen Betroffenheit und des Krieges, dass es da so gleich aufgeht. Also erstmal muss ich sagen, finde ich die Solidarität, die wir in Deutschland haben, gegenüber unseren ukrainischen Freunden hervorragend und die Unterstützung, die dort auch läuft. Mhm. Und wir haben hier allein in Nordrhein-Westfalen, das hat Integrations- und Flüchtlingsminister Joachim Stamp ja sehr gut organisiert. Und das ist ja deutlich besser auch gelaufen, als wir es bei der letzten Flüchtlingswelle hatten. Gut, man hat dazugelernt und es ist auch nicht ganz vergleichbar, da jetzt auch die Ukrainer europäisch geprägte Menschen sind. Also da ist diese Hilfsbereitschaft auch der Kommunen und so wirklich hervorragend und das muss auch so weitergehen. Aber aus der Umfrage wird ja deutlich, dass eben auch gerade es für viele schwierig ist. Und da hat vielleicht manch ein Politiker leicht reden, aber das Geld, was der Einzelne heute dann wirklich mehr an der Tankstelle oder zum Heizen oder für den Strom ausgeben muss, das fehlt vielen Menschen an anderer Stelle. Und da sind dann auch liebgewonnene Sachen, die man dann vielleicht nicht mehr machen kann. Und deshalb muss uns allen bewusst sein, unser Land ist bereit, auch hier zu unterstützen. Aber wir müssen auch aufpassen, gerade als Politik, dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Und deshalb ist es wichtig, zum einen, dass wir die Entlastungen machen, dass wir die Steuern und Abgaben lassen, also da, wo der Staat die Energie teuer macht, dass wir da runtergehen. Und zum anderen, dass wir wirklich nicht in die Falle Putins hineinlaufen und durch ein Embargo unsere Wirtschaftskraft nachhaltig schaden.
Also das Wort der Gelbwesten, die nicht durch Stockholm, Berlin oder Paris laufen sollten, das verbreitet sich ja so langsam. Das war auch so die Tonalität so ein bisschen des ehemaligen Botschafters. Wir wollen ja trotzdem den Klimawandel umsetzen und da ja auch insgesamt noch nicht mal mit dem Tempo zurückgehen, berechtigterweise. Werden wir ja Energie brauchen, auch in Zukunft. Ihnen ist das Thema Wasserstoff ja auch sehr wichtig, habe ich des Öfteren schon wahrgenommen. Was glauben Sie, ist die neue Entwicklung, die jetzt da ist, das am Ende ein Bremser für ein Wasserstoffthema, weil es einfach schneller gehen muss? Oder ist das ein Enabler, so ein Geschwindigkeitsbeschleuniger für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft? Haben Sie da schon ein Gefühl für?
Ja, also ich glaube schon, dass die jetzige Situation da ein Treiber ist. Also ich muss gestehen, ich mache seit etwa 20 Jahren Energiepolitik und das Thema Wasserstoff klang immer wieder an, aber nahm nie richtig Fahrt auf. Mhm. Und das ist Gott sei Dank jetzt seit 4 Jahren etwa, seitdem Energieminister Pinkwart in Nordrhein-Westfalen tätig ist, ganz anders. Wasserstoff ist für uns das wichtige Thema oder der Energieträger, um die Transformation unseres Industriestandortes auch zu schaffen. Und wir haben jetzt wirklich in Nordrhein-Westfalen ideale Bedingungen, um die Wasserstoffwirtschaft weiter auszubauen. Wir haben bereits jetzt viele Player hier vor Ort. Und da sehe ich jetzt nicht nur die großen Industrieunternehmen, die Chemieindustrie oder auch die Stahlindustrie, die ja mit Wasserstoff zukünftig dann grünen Stahl bei uns produzieren will und sicherlich wird. Wir haben viele Mittelständler, die bereits heute dafür sorgen, dass wichtige Produkte, Elektrolyseure, Drucktanks, Gasturbinen, Sensoren und andere Techniken hergestellt werden. So, und wir haben jetzt meines Erachtens sind wir wirklich auf dem Weg, dass wir aus der bisherigen Henne-Ei-Problematik rauskommen. Das heißt, wir hatten früher nicht genug Wasserstoff, deshalb gab es keine Anwendungen. Und wenn es keine Anwendungen gibt, dann wird auch der Wasserstoff nicht eingesetzt. So, und das brechen wir gerade auf, insbesondere weil wir beim Wasserstoff auch sagen, jetzt brauchen wir erstmal viel, wir müssen die Skalierungen schaffen. Deshalb ist uns erstmal egal, welche Farbe in Anführungszeichen der Wasserstoff hat. Wir wollen natürlich am Ende des Tages, nur das macht Sinn, wenn wir langfristig dann rein auf grünen Wasserstoff setzen. Das ist klar, das wollen wir alle. Aber jetzt, um die Skalierungseffekte zu erreichen, müssen wir hier eben auch andere Formen nutzen. Und deshalb, das Thema treibt mich wirklich um. Mhm. Ich habe viele interessante Gespräche jetzt. Nordrhein-Westfalen hat hier wirklich eine hervorragende Stellung und Wasserstoff wird meines Erachtens eben der Energieträger sein, der dafür sorgt, dass Nordrhein-Westfalen auch in 20, 30 Jahren noch Industriestandort ist Und das ist ehrlich gesagt mein Ziel auch, nicht wie in anderen Volkswirtschaften. In der Finanzkrise hat man es ja damals gesehen, die aus der Industrie ausgestiegen sind. Nordrhein-Westfalens Zukunft liegt meines Erachtens weiter in der Industrie, aber eben klimaneutral.
Jetzt ist ja die Frage, ob wir jetzt die Henne da sitzen haben oder das Ei tatsächlich jetzt ausgebrütet haben. Ich habe Sie jetzt verstanden, die Farbenlehre ist geöffnet, also wir lassen jetzt blauen Wasserstoff zu. Das ist aber, um in Ihrem Bild zu bleiben, jetzt erstmal nur das Hoftor, was aufgemacht worden ist. Noch haben wir nicht den Knoten gelöst, weil wir ja den Hochlauf zumindest nicht erreichen können, weil die Erzeugung an sich noch nicht wirtschaftlich ist. Wir rechnen selber gerade ein Projekt durch und natürlich ist das unter den jetzigen Rahmenbedingungen noch nicht wirtschaftlich machbar. Hieß aber, also es kann meistens von der Anwendung dann her kommen. Also wir würden sagen, hohe Anwendungen, dann findet sich schon jemand, der in diesen Markt einsteigt, weil er attraktiv ist. Warum tut sich die Bundesregierung so schwer bei der Frage des Wasserstoffthema groß zu denken, also nicht in Richtung Champagner zu denken, sondern zu sagen, je größer die Anwendung, desto besser. Ein Gesetz, was beispielsweise im Sinne des EEGs oder im Sinne einer Quote oder im Sinne einer irgendeiner Form von gesichertem Anreizsystem den Erzeugern auf den Plan ruft und sagt, da steige ich ein. Also viel Anwendung, Stichwort Wärmemarkt auch. Also nicht nur auf das Verengte auf Industrie, sondern ganz breit in die Anwendung, ein sicheres Anreizgesetz und dann den Hochlauf, wie man es bei den erneuerbaren Strom gemacht hat. Warum ist das immer noch so ein Nicht-Thema für Teile der Bundesregierung?
Ja, also das ist nicht der liberale Ansatz. Also wir wollen eben ermöglichen und Wasserstoff Technologie unterstützen und fördern. Und wir sind in einigen Bereichen oder wir sind noch nicht in der wettbewerbsfähigen Situation. Deshalb, das sage ich jetzt auch als jemand, der sonst sich klar gegen Subventionen und insbesondere Dauersubventionen ausspricht, hier muss die Politik der Industrie helfen. Wir müssen hier entsprechende Ausgleiche schaffen, so dass eben man jetzt auch in die Anwendung einsteigt. Ich sehe auch die Problematik, dass einige Parteien halt meinen, wir würden es rein über grünen Wasserstoff jetzt schaffen. Das sehe ich nicht. Deshalb halte ich auch von allen Vorgaben wenig, die das sozusagen dann begrenzen wollen, sondern wir müssen wirklich da rein uns darauf konzentrieren und den Rahmen vorgeben und erstmal schauen, dass wir eben diese Skalierungen hinbekommen. So, und deshalb, ich wünsche mir da mehr Unterstützung auch, gerade auch seitens des Wirtschafts- und Klimaministeriums, dass wir hier noch stärker in Richtung Wasserstoff Ausbau gehen. Weil ansonsten, wenn wir das jetzt nicht machen, also wir sind jetzt wirklich an dem Punkt auch. Mhm. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen ideale Voraussetzungen. Wir haben große Abnehmer, wir haben kleine Abnehmer, wir haben viel mittelständische Industrie. So, und wir haben die Technologie hier. Wir werden nicht nicht das Gas selbst hier, den Wasserstoff hier produzieren können. Aber wir haben die Technologien, um weltweit eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen und würden davon enorm profitieren. Und das müssen wir einfach da jetzt auch nutzen.
Mhm. Ja, in spannende Zeiten. Ich hege ja auch die Hoffnung, ist ja kein Geheimnis, dass wir natürlich auch durchaus einen Case für Wasserstoff im Wärmemarkt sehen. Also alles, was leitungsgebunden ist und im Gasverteilnetz übrigens auch eine Menge Mittelstandskunden haben und Industrie, das wird manchmal immer vergessen, haben wir über den DVGW ausgerechnet.
Entschuldigen Sie, ich bin, habe einen Teil Ihrer Frage eben, bin ich nicht drauf eingegangen.
Ach so.
Was die Frage der Nutzung des Wasserstoffs angeht.
Ja, genau.
Auch da bin ich nicht der Freund davon, dass die Politik vorgibt, in welchen Bereichen Wasserstoff eingesetzt werden soll, sondern hier sehe ich, müssen wir es ermöglichen, dass wir technologieoffen in allen Bereichen schauen, wo Wasserstoff auch zur Anwendung kommen kann und wo er uns hilft, klimaneutral zu werden. Ich sehe natürlich auch den größten Nutzen bei der Industrie. Und da denke ich mal, müssen wir auch in Teilen den Fokus drauf richten. Aber deshalb jetzt zu sagen, deshalb darf er nicht bei der Mobilität, darf er nicht bei der Wärmeversorgung zum Einsatz kommen, halte ich für völlig falsch. Am Ende des Tages, wenn wir wirklich in der Lage sind, dass wir ausreichend grünen Wasserstoff haben, muss es letzten Endes der Markt auch entscheiden, wo es eingesetzt wird oder wo vielleicht andere Technologien besser sind. Aber wir haben natürlich auch im Wohnbereich haben wir ja eine Situation mit den Fernwärmenetzen, mit den Gasnetzen, dass eben Wasserstoff hier aufgrund der vorhandenen Infrastruktur interessant sein könnte. Mhm. Und wie gesagt, ich halte es für falsch, wenn die Politik sagt, was technisch gemacht werden soll, sondern der Markt mit innovativen Lösungen soll schauen, wo ein Optimum erreicht werden kann.
Genau, also darauf zielte auch meine nächste Frage ab. Das ist natürlich so, denn ein Verbot gibt es ja in der Form nicht. Das würde die Branche ja gar nicht bemängeln. Das heißt ja auch aus dem Wirtschaftsministerium, ja, wenn ihr könnt, dann macht mal, verbietet euch ja keiner. Aber natürlich gibt es ein paar Regelungen drumherum, die indirekt schon das Thema extrem behindern, wie von europäischer Ebene jetzt so eine strikte Anbandlung, die es einem Gasnetzbetreiber im Grunde verbieten würde, ein Wasserstoffnetz zu betreiben oder das unter einem Dach zu machen. Das ist natürlich dann fast ein Ausschlusskriterium, weil wer soll es denn ansonsten machen? Und solche Regelungen wie eine Gleichzeitigkeit von der Förderung eines, wenn ich einen europäischen einen Elektrolyseur aufbauen will mit grünem Wasserstoff, dann zählt der nur, wenn der erneuerbare Strom on top kommt zu dem, was es sowieso gibt. Also es sind dann Regelungen, die kein Verbot sind, aber natürlich indirekt ganz klar eine politische Aussage treffen, dass das nicht gewollt ist. Das ist meine Hoffnung, dass sich das jetzt vielleicht auch nochmal stärker ändert, weil man jetzt denkt oder merkt auch, dass die Ukraine-Krise jetzt nicht die Zeit mehr ist, um solche ideologischen Debatten zu führen, wie ist das jetzt Champagner oder ist das nicht Champagner? Ich würde gerne zum Ende kommen, weil wir die Frage natürlich auch nicht abschließend gelöst bekommen, aber wir haben sicherlich an anderer Gelegenheit auch noch das Thema zu diskutieren und werden die nächsten Wochen ja viel über Energiepolitik noch sprechen. Meine Abschlussfrage ist dieselbe wie an jeden anderen Gast, den ich habe. Wenn Sie mal auf das kommende Jahr gucken, 2022 oder vielleicht die nächsten 12 Monate, welche Frage hätten Sie gerne für sich glasklar beantwortet, wenn Sie eine Wahl hätten? Kann politisch, kann privat sein, kann auch Ihren Lieblingsverein betreffen. Ist ganz offen gestellt am Ende.
Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir auch gerade jetzt nach der anstehenden Landtagswahl die Chance in Nordrhein-Westfalen nutzen und Nordrhein-Westfalen noch freier, fairer und auch moderner zu machen. Also in allen Lebensbereichen. Die Freiheit, die wir ja teilweise auch in den letzten Monaten erst gemerkt haben, wie sehr wir sie vermissen, dass wir diese wieder zurückgewinnen und jeder sein Leben wieder stärker selbst in die Hand nehmen darf. Aber auch dass wir es moderner machen und dafür sorgen, eben, dass Innovationen und neue Ideen viel stärker berücksichtigt werden und Nordrhein-Westfalen dann in einem Jahr noch stärker dasteht, dass wir den Krieg hinter uns gelassen haben, dass wir die Pandemie hoffentlich hinter uns gelassen haben und alle Menschen in unserem Land die Chance haben, ihr Leben, ihren Traum zu verwirklichen und viele Chancen haben, um ein erfülltes Leben zu gestalten.
Prima, das ist doch ein sehr positives Schlusswort. Zwei der drei großen Krisen wären dann beendet des Jahres. Klimawandel wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ansonsten wären wir dann schon deutlich weiter. Lieber Herr Brock, es hat mich sehr gefreut, großen Spaß gemacht für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns bald mal wieder in Person sehen.
Ja, sehr gerne, auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.